Herzlich willkommen zum Podcast der Milton Erickson Gesellschaft für klinische Hypnose. Mein Name ist Raphael Kolitsch und ich interviewe für dich die erfahrensten Hypnotherapeutinnen und Therapeuten im deutschsprachigen Raum. Hier in diesem Podcast erfährst du mehr über den Lebensweg dieser Therapeutinnen und Therapeuten, also wie sie auf Hypnose gestoßen sind und diese im Beruf und in ihrem Alltag anwenden. Und was sie dir ganz konkret raten können, um beruflich und privat erfolgreich und erfüllt zu sein. Heute in der ersten Podcast-Folge zu Gast ist Dr. Stefan Juncker. Er ist Diplompsychologe, approbierter psychologischer Psychotherapeut und lehrender Supervisor und Coach. Diese erste Podcast-Folge war für mich sehr spannend und lehrreich und ich bin mir sehr sicher, dass du dir da auch einiges mitnehmen kannst. Einige Themen, die wir in dieser Folge anschneiden und ansprechen, sind unter anderem, warum es wichtig ist, Ziele zu haben, aber man nicht alle Ziele erreichen muss, was denn wichtig ist für eine gelungene Psychotherapie und warum unsere Gesellschaft einer Person mit dissoziierten Persönlichkeitsanteilen gleicht und welche Beispiele Stefan Juncker kennt, um Demokratie zu stärken, Demokratieverständnis in der Gesellschaft zu fördern. Ja, zu Stefan Juncker. Stefan Juncker ist niedergelassen in eigener Praxis in Oftersheim nähe Heidelberg und ist zudem tätig als Lehrtherapeut für systemische Therapie, Verhaltenstherapie und Ausbilder für klinische Hypnose. Im Alter von 30 wurde Stefan Juncker mit dem Georg Gottlob Studienpreis für angewandte Psychologie ausgezeichnet. Ein Preis, der herausragende Diplomarbeiten der Psychologie mit hohem Anwendungsbezug honoriert. Ja, auch erwähnenswert ist, dass Stefan Juncker neben seinem Studium der Psychologie auch internationale Politik und Mathematik studierte. Und außerdem betreibt er auf seinem YouTube-Kanal, den ich sehr empfehlen kann, aktive Medienarbeit und hat seit 2007 drei Bücher geschrieben, die du allesamt verlinkt findest unter diesem Podcast. Ich wünsche dir viel Vergnügen und hier ist die erste Podcast-Episode mit Dr. Stefan Juncker. Ja, hallo Stefan, willkommen zum Podcast.
Ja, hallo Raphael, danke für deine Einladung.
Grüß dich, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich habe mich schon sehr auf das Gespräch gefreut und bin mir ziemlich sicher, dass ich da viel lernen kann von deinem Lebensweg und auch alle, die jetzt zuhören.
Alle, die jetzt nicht zusehen können, dürfen jetzt schon mal wissen, dass ich jetzt rot geworden bin.
Großartig. Ja, wie gesagt, ich schätze es sehr, dass du dir da extra Zeit nimmst und ich habe mir auch überlegt, wie wollen wir unser Gespräch am besten beginnen und habe mir gedacht mit folgendem Thema, nämlich vor kurzem habe ich auf Instagram einen Post gelesen und da stand, ich bin froh, dass ich nicht alle Ziele erreicht habe, die ich mir in meinen 20ern gesteckt habe, denn dann wäre ich nicht geworden, wer ich heute bin. Kennst du das von deinem eigenen Leben? Also kennst du das auch von dir?
Also ich würde schon sagen, dass ich definitiv nicht alle Ziele erreicht habe, die ich mir gesteckt habe und dass man ganz schön federn lassen muss auch mit der Zeit. Also wenn ich denke, mit welcher Energie ich mit den Anfang 20er Jahren in ganz viele Themen reingesteckt habe und wie wenig ich von dem tatsächlich erreicht habe, was ich damals als Ziele angesehen habe, aber auf was für wichtige Wege mich das gebracht hat, das ist schon erstaunlich. Ich habe auch mal einen schönen Satz gelesen, der ging so, Erfahrung ist das, was man bekommt, wenn man nicht das bekommt, was man erwartet hat. und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also ja, diese Erwartungsenttäuschung im positivsten Sinne, die man, wenn man dabei ist, seine Energie in Dinge reinzustecken, das ist mit Sicherheit genau das, was mich geprägt hat. Und bestimmt auch die Lust darauf, immer wieder enttäuscht zu werden in dem positiven Sinne, immer wieder neue Erfahrungen zu machen und davon nicht zurückzuschrecken und einfach mit Vollgas weiterzugehen. Dafür braucht es aber schon Ziele. Also Ziele braucht es, aber es braucht nicht die Erreichung dieser Ziele, aus meiner Sicht.
Und da höre ich auch so ein bisschen raus, die Lust am Scheitern, die du auch für dich kultivierst. Ist das so oder
Ja, absolut, absolut. Ausschließlich in Lust am Scheitern. Naja, ich bin schon heiß auf neue Erfahrungen und die kriege ich ja tatsächlich wirklich nur, wenn ich im positiven Sinne immer wieder scheitern kann an den Dingen und den Voraussetzungen, mit denen ich losgelaufen bin. Also das macht das Leben ja knackig und schön.
Ja, mega. Das merke ich auch bei mir. Und ich finde, das ist auch ziemlich inspirierend, was du jetzt schon alles geschafft hast, erreicht hast, gemacht hast, auch dich engagiert hast. Und mich würde interessieren, was denkst du, welche Personen, welche Umstände, welche Entscheidungen hast du zu verdanken, dass du heute bist, wer du bist?
Also ich tue mich immer schwer, wenn ich an Vorbilder denke. Also es gibt eine ganze große Zahl an Mentoren, Leute, die mich unterstützt haben, die an dich geglaubt haben, die dir eben die Spielwiese gegeben haben, die du dir brauchst, damit du im positiven Sinne scheitern kannst. Das war ganz zentral, mit Sicherheit. Also Leute, die nicht davor zurückgeschreckt haben, dir irgendwelche Verantwortung zu übertragen, dir Risiken zu ermöglichen. Und die das, sag ich mal, liebevoll, wohlwollend begleitet haben, dass du deine eigenen Fehler machen darfst. Das war mit Sicherheit ganz wichtig. Und das, was bestimmt absolut wichtig war, war der Zufall. Also ich glaube nicht an diese Geschichte von, wo sehen Sie sich in 3 Jahren, wo sehen Sie sich in 5 Jahren, wo sehen Sie sich in 10 Jahren und dann darauf hinarbeiten. Das halte ich für grob fahrlässigen Blödsinn. Trotzdem brauche ich diese Visionen, um irgendwo, also weniger Ziele, sondern Visionen, um irgendwo lang zu steuern, um irgendwo eine Richtschnur zu haben. Aber letzten Endes, da wo ich jetzt bin, das haben schon die Zufälle ausgemacht.
Magst du doch das nochmal erläutern, inwiefern du das für einen Blödsinn hältst, sozusagen dir vorzustellen, wo du in 3 Jahren sein möchtest?
Also die Vorstellung nicht, aber zu glauben, dass das dann auch funktioniert, das würde quasi einem Versuch gleichkommen, den Zufall aus dem Leben rauszuexen. Und die Welt ist absolut unberechenbar. Die Begegnungen, die du machen kannst, sind unberechenbar. Und das, wenn ich mir ein Ziel setze und würde das ausschließlich verfolgen, würde ich all das ausblenden, was mir Möglichkeiten vor die Füße rollt, was mir der Zufall alles als Möglichkeiten vor die Füße rollt. Da gibt es tatsächlich eine Textzeile, die mich mal sehr inspiriert hat von der kölnischen Rockgruppe BAP. Und in dem Lied Verdammt lang her, da kommt die Textzeile vor: Vor lauter Sucherei das Finden glatt versäumt. Ja, also wenn man also Ziele begreift als ich suche meinen Weg zu genau diesem Ziel, dann kann es sein, dass man das Finden tatsächlich übersieht, was einem alles so begegnet. Also ich mag manchmal ganz gern die Metapher von dem Piloten in seinem Flugzeug. Der steuert ja auch den Horizont an und es ist wichtig, dass er den Horizont im Blick hat. In der Hinsicht Visionen haben, da vorne ist der Horizont, dass ich sehe, da geht's lang. Aber die Idee gleichzeitig zu haben, dass ich den Horizont jemals erreichen könnte, ist natürlich kompletter Irrsinn. Ja, also die führt automatisch zu einer Bruchlandung, sondern ich muss schauen, wie ist das Wetter? Was ist mein Treibstofftank? Was gibt der her? Wie ist die Landkarte unter mir? Was ist eine angemessene Wegmarke, die ich wirklich erreichen kann? Und ja, vielleicht ist es so diese Unterscheidung wirklich zwischen konkreten Zielen und Visionen.
Und wenn ich mir das so vorstelle, so den Horizont ansteuern, gleichzeitig kommt auch immer wieder ein neuer Horizont. Also man erreicht kann auch den Horizont nie erreichen, sondern es ist irgendwie so, ja, immer wieder ein neuer Horizont. Und genau.
Ganz genau. Und das fixt dich ja immer wieder an. Mal hast du da einen Sonnenuntergang, mal hast du einen Sonnenaufgang, mal hast du da den Sternenhimmel. Das ist schon geil.
Und woran mich das auch erinnert, was du sagst, ich weiß nicht, ist das ein Spruch, ist das ein Zitat? Auf jeden Fall, es geht so in die Richtung, ich bin froh, dass ich gar nicht alles bekommen habe, was ich mir gewünscht habe. Also oft wissen wir ja auch gar nicht, ob das, was wir uns gerade als Ziel setzen, dann auch das ist, was uns am besten tut oder für uns, für unser Wohlbefinden, für unsere Ziele, für ein sinnvolles Leben wirklich das Beste ist.
Ja, absolut, ja. Also Wert schätzen heißt ja, dass du das siehst, was du hast und lernst, seinen Wert zu schätzen. Ne? Und also so eine Dankbarkeit zu entwickeln. Ich glaube, das gelingt tatsächlich am besten dadurch, dass du siehst, was du hast und was dir über den Weg läuft und weniger über das, was du versuchst anzusteuern.
Fällt dir vielleicht noch eine Geschichte ein? Einfach eine Geschichte, ein Punkt in deinem Leben, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass du heute bist, wer du bist.
Ja, das sind zwei Dinge fallen mir spontan ein. Das eine war, ich habe mich mal Anfang der 20er Jahre intensiv damit beschäftigt, Mensch, sollte ich nicht doch besser auswandern, in ein anderes Land gehen? Und ich steckte ziemlich heftig in dieser Ambivalenz fest. Ja, auswandern, nein, hier bleiben. Und das war, fühlte sich an wie eine Entscheidung auf Leben und Tod, so oder so. Und dann sagte ein damals älterer psychotherapeutischer Kollege zu mir, du, ist es doch wurscht, egal wie du es machst, du kannst dich ja immer wieder neu entscheiden.
Ah ja, super, ja.
Das war eine unglaubliche Erkenntnis in dem Moment. Es klingt so banal, aber es war eine unglaubliche Erkenntnis für mich, dass ich ja die Freiheit habe, wirklich immer wieder neu zu entscheiden und dass jede Entscheidung, die ich treffe, ja wieder neue Entscheidungspfade aufmacht. Dass ich nicht so zu tun brauche, als ob das sozusagen das Ende der Entscheidung ist, wenn ich mich jetzt für Auswandern oder Hierbleiben entscheide. Das war ein Ereignis, das mich sehr bei allen weiteren Lebensentscheidungen mitgeprägt hat und mir eine unglaubliche Freiheit verliehen hat. Auch, also ein unglaubliches Gefühl von Freiheit und Autonomie in der eigenen Lebensgestaltung. Und ein anderes Ereignis war, ich bin... ich glaube, es war mein erstes Studiensemester, da war ich auf einem Psychologiestudierendenkongress und da war ein alter Suggestionsforscher, Wladimir Georgiou aus Gießen, und der hielt einen Vortrag zur Suggestion und Hypnose. Das war auch meine erste Begegnung mit Hypnose, eigentlich im Sinne, und er zeigte ein Video war ein altes Schwarz-Weiß-Video von einer Zahnarztbehandlung in Hypnose. Und das hat mich total über den Haufen geworfen, weil ich dachte, wow, du kannst mit wenigen Worten Menschen, also mit wenigen Worten, verbal wie nonverbal, Menschen dermaßen tief erreichen, dass du so eine massive Wirkung erzielst, die du direkt siehst, direkt überprüfbar ist. Also nicht so ein Modell, wir machen 300 Stunden Psychoanalyse und dann schauen wir mal, ob was bei rumgekommen ist, jetzt mal ein bisschen respektlos gesprochen, sondern ich kann mit Sprache binnen kurzer Zeit alternative Realitäten konstruieren, die für Menschen so hilfreich sein können. Das hat mich sehr geprägt, diese Macht von Kommunikation, von Begegnung, von Sprache. Ja, das sind vielleicht zwei beispielhafte Ereignisse, die mich sehr geprägt haben.
Und das zweite Beispiel, das war sozusagen dein Einstieg in die Welt der Hypnotherapie. Oder da hast du dich das erste Mal für Hypnose, Sprache und so weiter weiter interessiert?
Ja, im expliziteren Sinn. Ich hatte vorher schon so Sachen wie autogenes Training gemacht und da bin ich natürlich schon ein bisschen in Kontakt gekommen. Das fand ich schon spannend, aber das war nochmal eine ganz, ganz andere Nummer und hat dann direkt dazu geführt, dass ich gesagt habe, da musst du sofort ein Praktikum machen. Und mein erstes Praktikum als Psychologiestudent war dann bei Albrecht Schmierer, bei einem Hypnose-Zahnarzt. Der Psychologie, genau, gleich was Gescheites. Das hat meine handwerkliche Seele dann doch sehr angesprochen, muss ich sagen.
Und das ist auch der perfekte Übergang zu der zweiten Frage, die ich mir überlegt habe für unser Gespräch, nämlich du hast ja dich auf Arbeitsschwerpunkte festgelegt. Die sind unter anderem Krisenmanagement, Psychotherapie und medizinische Hypnose. Ich würde jetzt sagen, viele junge Leute, viele Studierende, viele Leute Menschen in ihren 20ern, tun sich ein bisschen schwer, sich zu entscheiden, was interessiert mich, was möchte ich gern, worauf möchte ich mich gern spezialisieren. Wie kam es bei dir, dass du dich genau auf diese Bereiche spezialisiert hast?
Ja, das hat mit Sicherheit auch wieder mit dem Zufall ganz viel zu tun. Also medizinische Hypnose, wie gesagt, da bin ich drüber gestolpert im ersten Semester durch diese Vorlesung, diesen Vortrag. Und dann war ich in den suggestiven Dingen drin. Das war nicht planbar, das hat einfach so, wow. Und auch das Psychologiestudium, also ich habe immer überlegt, Mensch, mich interessiert schon, warum machen Menschen das, was sie tun, aber auch warum machen ganze Gesellschaften das, wie sie tun, wie organisieren sich Menschen, wie erklären sich auch geschichtliche Abläufe. Mein Studienwunsch hat dann schon so ein bisschen geschwankt zwischen Geschichte, Soziologie, Sozialwissenschaften, Psychologie, wobei Psychologie immer der heißeste Kandidat war. Mein Psychologiestudienplatz habe ich aber auch nur durch ein Los bekommen. Mein NC war nicht gut genug und im Endeffekt, ja gut, wurde das Los halt dann doch irgendwann mal gezogen, habe ich halt Psychologie studiert. Ne? Also das meine ich mit der Macht der Zufälle. So bin ich zum Beispiel da reingekommen und habe diesen Schwerpunkt eben medizinische, zahnärztliche, klinische Hypnose eben sehr, sehr schätzen gelernt und weiterverfolgt, weil eben so viele spannende Dinge da passiert sind. Dann Psychotherapie, da hängt für mich eng mit zusammen, was für mich Psychotherapie bedeutet. Und das entspricht einfach sehr meinem Menschenbild zu sagen, Menschen, die handlungsfähig sind, die selbstbestimmt sind, die ihrer Freiheit nachgehen. Und Menschen zu unterstützen, handeln zu können, Selbstbestimmung zu erleben, Freiheit zu erleben, das verbinde ich ganz zentral mit Psychotherapie. Also die Autonomie von Menschen zu stärken. Also ihnen zu helfen, dass sie nicht glauben, dass sie von mir abhängig sind, sondern im Gegenteil, dass sie kommen und ich sie davon überzeuge, dass sie mich nicht brauchen, sondern ihr Ding alleine machen können. Das ist das, was mich sehr da hingebracht hat zur Psychotherapie. Und da ist wieder auch ein ganz enger Link zum Thema Krisenmanagement. Also wie hilft man Menschen aus Situationen, in denen sie für sich keine gut erprobten, gangbaren Wege mehr sehen, wieder heraus und bringt sie wieder in die Handlungsfähigkeit, raus aus der Lähmung. Das ist zentral. Und das entspricht natürlich wieder ganz zentral meinem Menschenbild. Eben Demokratie ist für mich die zentrale Grundvoraussetzung für eine gute Psychotherapie. Um dieses Menschenbild zu leben. Das ist die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür.
Erlebst du das denn auch so? Also dich hat sozusagen hingezogen zur Psychotherapie, dass Menschen sozusagen zu unterstützen, in ihrer Autonomie ja zu stärken, dass sie ja das vielleicht selbstwirksamer sich auch erleben. Erlebst du das auch regelmäßig in deinen Psychotherapie-Sessions? Oder stoßt du da manchmal an Grenzen? Oder?
Ja, mit Sicherheit stößt man auch immer wieder an Grenzen, aber wenn ich das nicht regelmäßig erleben würde, hätte ich den Job an den Nagel gehängt. Also das ist ja das kickt mich. Das ist geil, einfach zu sehen, da ist ein Mensch, der macht jetzt sein Ding und der erklärt dir jetzt, dass er dir zwar einerseits dankbar ist, dass ihr irgendwie zusammengearbeitet hat, aber dass er dich nicht mehr braucht.
Oh, ja, super. Und, ja, das klingt
und das kickt, genau.
Okay, meine Frage war sozusagen gewesen, ob das sozusagen dein Ziel war, mit dem du in die Psychotherapie gegangen bist, oder ob das mehr sowas war, du hast Psychotherapie gemacht, hast gemerkt, wow, richtig geil, wenn die dann sagen, hey, ich brauche dich nicht mehr, ich kann das jetzt alleine regeln. Und wahrscheinlich war es eine Mischung aus beiden.
Absolut, genau, so kann man sehen. Dass das jetzt Psychotherapie war, dass Psychotherapie das Berufsfeld war, im Endeffekt, wo ich das erleben durfte, das ist wiederum Zufall. Hätte ich das in anderen Bereichen genauso erlebt, dann wäre es wahrscheinlich ein anderer Job geworden. Aber es war nicht erst die Idee, ich mache Psychotherapie und toll, dass die Menschen dabei irgendwie Freiheit und Selbstbestimmung wieder kriegen, sondern der Weg war andersrum. Ne? Menschen in Selbstbestimmung, Autonomie zu unterstützen und dann, boah, ist halt plötzlich Psychotherapie. Ne?
Und du hast jetzt wieder den Zufall erwähnt am Anfang ebenso, dass du durch Zufall da reingestolpert bist in das Feld der Suggestionen, in das Feld der Psychotherapie. Und was denkst du, wie kann man denn den eigenen Zufällen ein bisschen nachhelfen oder wie kann man denn Voraussetzungen schaffen, dass man diese Zufälle vielleicht besser wahrnimmt, besser nutzt, am Boden bereitet?
Die alten Griechen hatten zwei Götter für die Zeit. Das eine ist der Gott Kronos, das ist der für den beständigen Ablauf der Zeit. Und sein Bruder, das war der Kairos, das war der Gott für den glücklichen Moment, für den richtigen Moment. Also Zeit hat auch immer eine Qualität. Und spannend ist es, wenn man sich anguckt, wie die Griechen diesen Gott Kairos symbolisiert haben. Das ist ein Gott, der hat Flügel an den Fersen und auf dem Rücken. Das heißt, er kann dir überall begegnen, er ist in der Luft unterwegs, der fliegt durch die Gegend. Dieser Gott hat eine Waage in der Hand, dieser Gott Kairos, und mit dieser Waage wiegt er, also bestimmt er die Qualität der Zeit. Er schaut, ist das gerade ein glücklicher Moment für irgendwas und wenn für was. Dann hat er in der anderen Hand, trägt er eine scharfe Klinge. Damit schneidet man sich ab von den, ich sag mal, von den alten Zöpfen in Anführungszeichen, also sprich von scheinbar liebgewonnen, was aber jetzt nicht mehr taugt. Also der Mut, sich von alten Dingen zu trennen und lieber etwas Neues zu probieren. Der Kerl hat einen langen Bart, der steht für Weisheit, also die Weisheit, den richtigen Moment auch zu erkennen, immer wieder die Zeit zu wägen. Was hat er noch? Er hat ein erigiertes Glied, das heißt, der glückliche Moment vergeht auch wieder. Der dauert nicht ewig, also, sondern wenn sich eine Gelegenheit bietet, sie eben auch zu erkennen, sie zu nutzen. Und der Kerl hat vorne so eine Haartonne, da kann ich ihn gut packen. Da kommt auch der Spruch her, die Gelegenheit beim Schopfe ergreifen. Das hat sich dann bei uns bis ins Mittelalter dieses Bild gerettet. Und dann ist diese Sprachform, diese Sprachwandlung entstanden, die Gelegenheit beim Schopfe packen. Und hinten hat der Kerl eine Glatze. Das heißt, wenn er vorbeigezogen ist, der Gott Kairos, dann greife ich ins Leere, sondern nur noch an den kahlen Hinterkopf und kriege ihn nicht mehr zu greifen. So, also deine Frage war, was kann man raten? Jeder, denke ich, muss irgendwie seinen Weg finden, zu schauen, wo ist dieser Kairos gerade unterwegs? Für was ist die Zeit jetzt gerade reif? Welche Möglichkeiten ergeben sich gerade jetzt? Was kann jetzt Günstiges geschehen? Gleichzeitig den Horizont im Auge haben und natürlich in dem Sinne Ziele, dass ich sage, das ist mir wichtig, in die Richtung zu gehen. Also eine grobe Richtung zu haben, Leitschnüre zu haben, Prinzipien zu haben, aber gleichzeitig immer zu schauen, welche Möglichkeiten ergeben sich jetzt.
Das ist ein wunderschönes Bild, dieser Gott Kairos.
Ja, das ist tatsächlich ein Bild, das mich immer wieder begleitet. Ja.
Ich überlege gerade, wollen wir schon zum nächsten Thema ein bisschen gehen?
Bitte, ja.
Das wäre nämlich ein Herzensthema von dir auch. Du hast es auch schon erwähnt, das Thema Demokratie, was auch in deinen Psychotherapiesitzungen zentral ist. Und du hast ja zwei Bücher geschrieben über die Demokratie und ein Buch heißt »Wie verteidigt man die Demokratie?« und das habe ich vor kurzem gelesen und da gab es einen Aufhänger, also was mich besonders interessiert hat, das war der Satz: Der digitale Wandel hat die Demokratie in eine fulminante Krise katapultiert. Magst du den Gedanken einfach mal kurz ausführen, für alle, die das Buch nicht kennen oder nicht gelesen haben?
Ja, also es sind mehrere Aspekte. Der eine ist, dass durch die Moderne, die im Moment gegipfelt ist in dem digitalen Wandel, einfach das Entwicklungstempo der Gesellschaften ein unglaublich hohes geworden ist. Es ist ein exponentieller Anstieg. Früher war die Beständigkeit das Zentrale, also sagen wir mal, bis zum Beginn der Aufklärung, bis ins 16., teilweise 17. Jahrhundert hinein, war alles immer eine beständige Wiederkehr des Immergleichen. Der höchste Wert war es, immer diese Beständigkeit wieder neu zu erzeugen. Und plötzlich kriegte das Neue einen ganz anderen Groove und einen richtig guten Ruf. Und gekoppelt mit dem Kapitalismus, der, sagen wir mal, eine hochgradige Innovationseffizienz hat, hat sich das Neue auf ein unglaubliches Tempo hochgehypt. Das Neue muss aber auch immer wieder gestaltet werden, braucht wieder neue Strukturen, muss integriert werden. Und demokratische Prozesse sind leider erst einmal langsam. Also wir diskutieren, bewegen ab, wir haben Pros und Kontras, es braucht einen gesellschaftlichen Konsens für bestimmte Entwicklungen und so weiter. Also, und da haben wir einen der ganz zentralen Knackpunkte. Die Entwicklungen sind unglaublich schnell, Demokratie ist langsam vom Wesen her. Und diese beiden Dinge entwickeln sich immer weiter auseinander. Ja. Und dafür braucht es neue Lösungen. Braucht man im Prinzip, sind zwei Dinge denkbar. Entweder die Demokratie muss schneller werden oder die Entwicklungen brauchen eine Möglichkeit der Einbremsung, so dass sie gut integrierbar und bewältigbar sind. Ja. Das sind die zwei denkbaren Wege, wobei ich den zweiten präferiere. Das ist der eine Punkt, den ich sagen kann. Hast du da erstmal eine Nachfrage zu? Oder?
Ja, vielleicht hast du ein konkretes Beispiel, wo der digitale Wandel die Demokratie schwächt, sage ich jetzt mal. Oder ja, schwächt.
Mm. vielleicht führe ich die anderen Punkte aus, dann wird es noch deutlicher. Also
okay. Mhm.
Dadurch, dass die Politik im Prinzip im Gestalten des digitalen Wandels nicht im angemessenen Tempo mehr hinterherkommt, sei das jetzt eben Ausbau von Datenleitungen, sei das Umgang mit Selbstbestimmung und Recht, was passiert mit meinen Daten bis hin zu sonst was, droht der Staat ein Stück weit Legitimität zu verlieren. Der Staat gewinnt ja seine Legitimität dadurch, dass er Verhältnisse gestaltet und quasi für die Gesamtgesellschaft bestimmte Dienstleistungen erfüllt.
Mhm. Ja? Mhm.
Und diese Legitimität geht ihm gerade so ein Stück weit flöten. Und manche Autokraten oder sagen wir mal zum Beispiel auch so ein Gesellschaftsmodell, ein politisches Modell, wie sie es in China haben, die entscheiden einfach etwas top-down von oben und das wird morgen gemacht. Ja, da gibt es keine Planfeststellungsverfahren und Diskussionen und Bürgerbeteiligung, sondern die machen etwas und dann wird es umgesetzt. Ja. Und Demokratie ist einfach irrsinnig langsam und dadurch verliert sie die Legitimität oder droht ein Stück weit Legitimität zu verlieren und so autokratische Modelle, die top-down einfach irgendwas mal bestimmen, gewinnen gewissen Sex-Appeal in den Augen mancher Leute. Mhm. Dann, wo droht der digitale Wandel noch die Demokratie, ist die gemeinsame Öffentlichkeit ist zentral für eine Demokratie, dass es gemeinsame Plätze gibt, auf denen gemeinsam verhandelt wird. Ja. Das war früher in den griechischen Stadtstaaten, waren die Parlamente klein, es waren kleine Stadtstaaten und alle haben mitdiskutiert, mehr oder weniger, oder haben die Diskussionen mehr oder weniger alle mitbekommen. Es gab keine großartigen Nischen oder wie man es heute nennen würde, Hallräume oder Blasen. Durchs Internet heute haben wir unglaublich viele Paralleldiskussionen und das zusammen mit dem Selbstbestätigungsfehler erzeugt eben eine unglaublich große Anzahl an Teilöffentlichkeiten. Also man kann das vergleichen wie mit einer dissoziierten Persönlichkeit. Ne? Richtig abgespaltene Teile. Und jeder hält sich aber möglicherweise noch für, in Anführungszeichen, das wahre Volk oder es ist doch normal das. Also da zersplittert was und da fehlen so die gemeinsamen Verhandlungsplätze für die gemeinsamen Angelegenheiten. Dafür braucht es auch Lösungen. Ja, und eben Selbstbestätigungsfehler habe ich eben auch genannt. Also das, um es nochmal in Schlagworte zu packen, wie der digitale Wandel die Demokratie in eine Krise gestürzt hat, meiner Meinung nach. Also es ist Geschwindigkeit und Legitimität, dass die gemeinsame Öffentlichkeit durch so Blasen und Hallräume verloren geht und dass durch Selbstbestätigungsfehler einfach immer mehr das Beständige oder jeder in seiner Ansicht perpetuiert wird, aber nichts Neues mehr passieren kann.
Und der letzte Punkt, das hat jetzt auch meine Frage beantwortet, also die zweite Frage, die Nachfrage, das ein konkretes Beispiel dafür wäre sozusagen diese Blasen, die dadurch entstanden sind und diese Spaltung auch, kein wirklicher Kontakt zu den anderen Blasen, in denen ich nicht bin, stattfindet.
Ganz genau.
Und ich finde das auch spannend, wie du das vergleichst mit einer dissoziierten Persönlichkeit. Also ich meine, was ich für mich definiere als ein gesundes Innenleben zu entwickeln, das ist ein Innenleben, in dem ich nicht abspalte, sondern integriere. Also die unterschiedlichen Stimmen in mir, die unterschiedlichen Bedürfnisse und so weiter, da nichts abzuspalten, die unterschiedlichen Gefühle nicht abzuspalten, sondern da denen Raum zu geben und einen guten Umgang zu finden. Und das ist eigentlich genau das, was mit unserer Gesellschaft gerade passiert, so wie ich dich jetzt auch verstehe, dass eigentlich das auf einem nicht gesunden Weg ist. Also es wird abgespalten, die Leute haben keinen Kontakt miteinander. Wie siehst du das?
Ja, also um dem Modell zu bleiben, man könnte schon sagen, dass die Gesellschaft, die westlichen Gesellschaften sich sehr, sehr stark hin zu einer fraktionierten, dissoziierten Persönlichkeit hin entwickeln, wo tatsächlich die einen Bereiche ja gar keine Ahnung mehr haben von den anderen Bereichen und gar nichts mehr mitkriegen von den Diskussionen, die da laufen. Und genau wie bei der Arbeit mit sogenannten multiplen Persönlichkeiten, die Lösung nicht eben da drin besteht, dass ich Persönlichkeitsanteile, die möglicherweise eben vermeintlich toxisch sind, also Stichwort Täter, Introjekte oder sowas, dass ich die einfach sozusagen rausschmeißen oder wegsperren kann, sondern es läuft eben nur über eine radikale Demokratisierung. alles zu integrieren. Was ist das Gute am Schlechten, was ist das Schlechte am Guten, wie kann jeder seinen Beitrag dazu leisten, egal wie krass das ist. Und das ist natürlich hart gedacht. Aber ist so. Man kriegt es nicht raus. Man kriegt da sowas nicht rausgeschnitten oder weggemacht. Diese Versuche führen regelmäßig zu einem Genozid oder zu anderen Katastrophen, aber nicht zu einer geheilten Gesamtgesellschaft.
Das hast du jetzt vielleicht auch schon beantwortet. Was braucht es denn deiner Meinung nach, dass der digitale Wandel die Demokratie stärkt und nicht schwächt?
Also das eine ist eben wie eine Anpassung der Entscheidungsmöglichkeiten. Also ist die Frage, ob das Modell der Repräsentation, die wir jetzt haben, noch auf Dauer gut funktioniert oder ob wir andere Modelle brauchen, die noch besser funktionieren. Haben Politologen schon gute Vorarbeiten geleistet. Da gibt's schon schlaue Modelle, mit denen an verschiedenen Stellen experimentiert wurde, zum Beispiel in Irland. Irland hat mittlerweile eines der liberalsten Rechte, was zum Beispiel die Gleichstellung von Homosexuellen angeht. Das vermeintlich erzkonservative, streng katholische Irland, das wird keiner erwartet. Wie haben die das hingekriegt? Naja, die haben per Zufallsstichprobe einen repräsentativen Ausschnitt der Bevölkerung eingeladen. Da gab es ein Gremium, ich glaube, es waren 100 Personen, die sich, glaube ein, zwei Jahre damit befasst haben, Vor- und Nachteile, die haben Experten gehört und so weiter und haben dann im Endeffekt einen Vorschlag entwickelt, wie man das Ganze in Gesetz gießen kann. Und das Ganze hatte eine unglaublich hohe Legitimität, weil die Bevölkerung gesagt hat, naja, da sitzt eine absolut repräsentative Stichprobe von uns allen drin in dieser Gruppe. Die wurden per Zufall ausgewählt. Das ist kein Parteiklüngel und nichts. Und wir vertrauen darauf, dass die das als weise, gute Lösung, also tatsächlich sozusagen der Bevölkerung die Weisheit auch zuzuschreiben, zu guten Lösungen zu kommen, selbst wenn es nicht Experten sind oder Berufspolitiker. Dafür brauchen Menschen aber die Zeit, dafür müssen sie ausführlich nachdenken können und nicht eben so Kurzschlussdinger wie so ein aus, Brexit, ja, rein, raus. Dabei, also da befrage ich dann nicht die Volksweisheit, sondern rufe nur eine Volksdummheit ab. Also Menschen brauchen Zeit zum Nachdenken. So. Und das ist eben, da ist ein gemeinsamer Marktplatz entstanden. Da muss nicht das ganze Volk jeweils immer mit oder die ganze Bevölkerung daran beteiligt sein, aber ein Ausschnitt, der als legitim und repräsentativ angesehen wird und die sich dann ausführlich mit Themen beschäftigen können, dann können zum Beispiel sehr, sehr gute Lösungen entstehen, die von allen anerkannt werden. Also das ist ein Beispiel für so einen Ansatz, wie man Legitimität und Geschwindigkeit und sowas reinbringen könnte. Dann, was man noch machen könnte, um die Heilräume wieder rauszukriegen. Also es gibt ja immer so klar so Tipps wie, geht in die anderen Heilräume, geht dahin, wo es euch gerade nicht gefällt, geht dahin, wo gerade nicht eure Meinung vertreten wird. Das ist bestimmt ein hilfreicher Ansatz. Aber ich glaube, es braucht nach wie vor wieder viel mehr Face-to-Face-Kontakt und Face-to-Face-Diskussionen. Also ich glaube, wir brauchen neue Agoren, neue öffentliche Plätze, auf denen diskutiert wird und dafür neue Formate. Das erfüllt der Bundestag allein nicht mehr. Und erst recht nicht, auch nicht die Talkshows, das ist wieder so eine Art also früher gab es mehr Diskussionen im Bundestag, heute gibt es die mehr in Talkshows. Also da braucht es mehr wieder öffentliche Räume.
Da hast du ja auch ganz konkret was entworfen, das Demokratie-Speed-Dating.
Genau, ja.
Ist das eine Idee von dir oder die hast du irgendwo aufgenommen? Auf jeden Fall, du hast in Heidelberg, denke ich mal, dein Demokratie-Speed-Dating angeleitet. Ist das?
Das ist richtig, ja, genau. Ich habe einfach gedacht, was gibt es denn schon an hilfreichen Ideen, wie Menschen sich begegnen können, wie sehr unterschiedliche Menschen sich rasch begegnen können und sich rasch nahe kommen und sich auf einem sehr intimen Niveau wertschätzend austauschen. Und da bin ich auf das Konzept des normalen Speed-Datings, das kam mir dann in den Kopf und dachte, das lässt sich doch bestimmt auch auf gesellschaftliche, demokratische Themen übertragen. Und der erste Testlauf war jetzt tatsächlich vor kurzem in Heidelberg auf Uniplatz in der Altstadt zusammen mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut, mit der Universität und mit der Stadt. Das heißt, die Leute waren eingeladen, sich hinzusetzen, vollkommen unbekannten Mensch gegenüber. Ich habe einige Fragen zur Verfügung gestellt zum Warmmachen und die Leute rasch in eine große Intimität hineinkatapultieren. und dann tatsächlich über Fragen des gemeinsamen Zusammenlebens in Demokratien zu diskutieren. Das waren unglaublich viele bewegende Momente, unglaublich intensive Diskussionen. Und das ist zum Beispiel tatsächlich ein Modell, was ich mir gut vorstellen könnte, dass es Demokraties, warum nicht Demokratie-Speed-Datings statt der Quizabend im Pub, warum nicht mal Demokratie-Speed-Datings oder vor tatsächlich, wenn du Fachschaftsparty oder Astenparty oder Unipartys hast, du willst neue Leute kennenlernen, ja, warum denn nicht so? Da lernst du sofort neue Leute kennen, eine Stunde zum Warmmachen vor der Party. Solche Modelle, also die tierische Laune machen, total inspirierend sind. Und ich denke, mit solchen Formaten zu experimentieren. Eine andere Idee war, Demokratische aufzustellen. Also Tische, die in der Öffentlichkeit stehen, an die du dich hinsetzen kannst. Und mit diesem Hinsetzen, die quasi die Einladung an alle anderen aussprichst, mit ihnen zu diskutieren. Über Themen, die dir gerade auf der Seele brennen, die das gemeinsame Zusammenleben ausmachen. Ja, also es ist schwierig, auf der Straße einfach jemand anzuquatschen und zu sagen, du, hast du mal Bock mit mir, über die Demokratie zu labern? Das ist irgendwie schräg. Aber wenn du einfach große zentrale Plätze in den Städten hast, sagst, ich stelle da einen Tisch hin und an dem Tisch ist ein bisschen Infomaterial, vielleicht ein paar Fragen auch zum Warmturnen wieder. Aber wenn du dich da hinsetzt, darf sich jeder andere zu dir setzen und alle Umstehenden dürfen auch zuhören oder mitreden. Sorry, oder in großen Cafés oder Kneipen, ein Tisch, das ist der Demokrat-Tisch, da gibt's kostenlos, da steht kostenlos Wasser, das darfst du immer umsonst trinken, ist zum Diskutieren, da wer sich da hinsetzt, und wenn sowas zu einer Kultur werden könnte, solche Dinge, ne? Also an solchen Modellen versuche ich zu arbeiten und versuche es zu, experimentell in die Öffentlichkeit zu bringen, zu sagen, Leute, experimentiert damit, macht doch auch sowas, kommt noch auf eigene Ideen. Ich denke, solche Formate, sowas zum Beispiel.
Also da gibt es schon einige Formate, Konzepte, wie man wie man die Demokratie stärken kann jetzt in dieser Zeit des digitalen Wandels. Man muss sozusagen nur schauen. Und an die Zuhörer auch, alles, was hier erwähnt wird, es gibt dann später Notizen zum Podcast, wo ihr dann einfach auf die Links klicken könnt und euch weiter informieren wollt, könnt, wenn ihr das wollt. Genau. Super. Jetzt wird mich vielleicht die Zeit nähert sich langsam dem Ende. Jetzt sind ja dieser Podcast richtet sich ja an junge Studierende in ihren 20ern, vielleicht Leute, die gerne ihre Psychotherapieausbildung auch machen wollen. Welche Botschaft möchtest du denn spontan jungen Psychotherapeutinnen in Ausbildung mitgeben, beziehungsweise jungen Studierenden?
Puh.
Oder sagen wir so,
Ich
noch eine Variante der Frage, nämlich so, was würdest du einem Menschen in ihren 20ern raten was würdest du, wenn du jetzt 20, also du könntest jetzt zu dir sprechen in deinen 20ern, was würdest du dir selbst raten? Ganz spontan.
Ich bin mal über ein Buch gestolpert, das hieß Verirren, eine Anleitung für Anfänger und Fortgeschrittene. Das fand ich spannend. Da ging es tatsächlich darum, den Navi abzuschalten und sich wieder da nicht den kürzesten Weg zum Ziel zu suchen, sondern sich auf Reisen einzulassen. Also das wäre definitiv ein Tipp. In Deutschland wurde ja vor einiger Zeit wie in Bundesländern die Zeit zum Abitur verkürzt. Also im Gegenteil, nicht schneller zu schauen, dass ich irgendwo in den Arbeitsmarkt reinkomme und möglichst produktives, effizientes Mitglied der Gesellschaft bin, sondern mir immer wieder Zeiträume zu geben, in denen ich mich verirren kann, in denen ich Neues erfahren kann, in denen ich also selber die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass der Zufall vorbeikommt. Das würde ich auf jeden Fall raten. Klar, einerseits den Horizont im Auge haben, andererseits den Zufall einzuladen, sich zu verirren, Verrücktes zu probieren und vielleicht gerade nochmal an psychotherapeutische oder Kollegen, die in den psychotherapeutischen Bereich reingehen wollen, nie Patienten zu kolonialisieren, sondern neugierig zu sein, was die für wunderbare Lösungen in ihrem Leben entwickelt haben. Also weniger zu sagen, ich zeige dir jetzt, wie du es richtig machst, sondern mehr Neugier daran zu zeigen, wie die es gemacht haben und ihnen das bewusst zu machen. Also weniger die anderen zum Lernen einzuladen, sondern selbst staunen in großen Kinderaugen zu lernen. Dabei passiert wunderbares Neues für beide Seiten.
Das klingt auch viel lustvoller als einfach nur, also als, weiß nicht, sozusagen die richtige Lösung einfach aufzutischen. Und erwarten, so ist es, dass genau. Sie gegessen wird.
Ja.
Und auch der erste Punkt, den du erwähnt hast, der klingt so viel lustvoller als so verkrampft Ziele zu setzen und auf, wie wir in Österreich sagen, Teufel komm raus, die unbedingt erreichen zu müssen, sondern da ja einerseits den Horizont im Auge zu haben, andererseits Lust zu haben am Irren, am Scheitern, an der Spontanität, neugierig zu sein.
Also wenn ich dir so zuhöre, also im Prinzip eine Einladung zum scheinbaren, zum vermeintlichen Risiko. Aber gerade das ist nicht das Risiko. Riskant ist, glaube ich, nur, wenn man versucht, konsequent das Risiko zu vermeiden, indem man sich in irgendwelche schönen Ziele zu arg verliebt.
Das gefällt mir. Magst du das nochmal wiederholen?
Ich weiß nicht, ob ich es nochmal zusammenkriege. Aber wer sich in vermeintlicher Sicherheit wähnt, kommt darin um. Also der Weg, der manchmal riskanter scheint und der eher nach Umweg aussieht, ist meiner Erfahrung nach der sichere. Oder der sicherere. Ja, wenn ja, es zum Erfüllung und Lebensglück und Zufriedenheit geht, auf jeden Fall.
Wow, das ist ein guter Abschluss fast schon. Jetzt kommt noch meine letzte Frage, nämlich gibt es noch etwas, was ich dich nicht gefragt habe, aber du gerne beantwortet hättest?
Puh. mit Sicherheit fällt mir aber jetzt nicht ein. Ich rufe dich an, wenn es mir einfällt.
Sehr gut.
Ich lasse mich spannend davon überraschen, was mir im Nachhinein noch einfällt. Und wir werden Wege finden, das andere wissen zu lassen.
Auf jeden Fall. Vielleicht gibt es eine Runde 2 irgendwann.
Vielleicht, genau.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Also ich habe das richtig, richtig genossen, Spaß gehabt, Inspirationen bekommen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer da einige Goldnuggets rausnehmen können. Und ja, würde mich freuen, wenn es vielleicht irgendwann eine Runde 2 gibt.
Ja, gerne, Raphael. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und für deine Fragen. Das hat mich jetzt auch wieder angeregt zum Neuen und zum Nachdenken. Ich bin sehr gespannt, was jetzt im Nachgang tatsächlich zu diesem Gespräch auch bei mir wieder passiert, auf was für Ideen mich das wieder bringt. Also schön. Ich danke dir. Ich danke dir herzlich für deine Fragen.
Somit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest dir einiges daraus mitnehmen. Und wenn das der Fall war, dann freue ich mich über eine Bewertung, die du zum Beispiel auf iTunes hinterlassen kannst oder einer anderen Podcast-Plattform. Und ich freue mich auch, wenn du dich dazu entscheidest, wieder in den Podcast der Milton Erickson Gesellschaft für klinische Hypnose reinzuhören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Raphael.